dieses, ja, Erfolg macht Diebe, dieses Orts verknüpft, er guckt dann da immer wieder. Und wenn wir wirklich nicht wollen, dass der Hund vom Tisch klaut, dass man sich dann nochmal klar macht, was kann ich da so im häuslichen Bereich auch ändern? Wie kann ich mit klareren Regeln den Hund auch unterstützen? Ja, dass dem Hund vielleicht auch wirklich klar ist, hey, du bekommst was ab, ja, aber immer nur im Napf. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Diese Woche geht es um das Thema, sind Hunde Diebe? Ich glaube, sehr, sehr viele, die mir zuhören, kennen das Thema, wenn sie mit Hund zusammenleben. Vor allem natürlich auch nochmal verstärkt, wenn man mit Kind und Hund zusammenlebt. Da muss man einfach ganz klar sagen, dass die Chancen, dass die Hunde etwas finden im Haushalt, riesig groß sind und dass das Ganze natürlich ganz schön befeuert. Also sind Hunde Diebe und wenn sie klauen, wie haben sie dabei so ihre Menschen im Blick und was sagt das auch über ihre kognitiven Fähigkeiten aus? Ich schaue mir das Ganze wieder aus wissenschaftlicher Sicht an. Was sagt die Wissenschaft dazu? Und auch, was können wir für Schlüsse trainingsbezogen daraus ziehen? Ich habe zwei Studien mitgebracht. Es gibt unzählige zu dem Thema, wirklich sehr, sehr viele und auch so nette vom Aufbau teilweise. Wirklich so Dinge, wo ich mir denke, das kennen so viele Hundemenschen aus dem Alltag. Und ich habe mir mal zwei rausgepickt, zwei Studien, wo ich einfach denke, die sind super interessant. Vor allem die, die ich dir jetzt direkt vorstelle, die ist ganz frisch rausgekommen. Die ist von der Uni Wien. Und ja, ich fand den Aufbau und alles wirklich super interessant. Also, da haben Forscher untersucht, ob Hunde ihr Verhalten anpassen, je nachdem, ob sie glauben, gesehen zu werden oder nicht. Ja, dazu untersuchten eben die ForscherInnen, inwieweit die besten Freunde des Menschen zum Perspektivwechsel fähig sind. Und ich finde das Ergebnis wirklich einfach richtig cool. Auch wieder so dieses, wie blicke ich auf Hunde? Und das ist immer sowas, wenn ich solche Studien mir durchlese und die Ergebnisse dann sehe. Das formt ja durchaus auch nochmal so den Blick auf Hunde. Und ja, also rund 75% der getesteten Hunde zogen eben den richtigen Schluss. Es gab zwei Gruppen, in einer waren 36, in der anderen waren 37 Hunde. Das ist jetzt keine richtig große Gruppe, das muss man natürlich auch sagen. Aber das Ergebnis war schon sehr, sehr deutlich. Also rund 75% von den getesteten Hunden zogen eben den richtigen Schluss, obwohl sie die Menschen nicht sehen, sondern nur hören konnten. Ich gehe mal weiter ins Detail. Also, diese spannende Studie von der Uni Wien hat eben mit einem sogenannten Stealing Task gearbeitet, also eine Diebstahlaufgabe für die Hunde. Die Hunde konnten zwischen zwei Tellern mit Futter wählen. Voran gab es aber die Möglichkeit für die Hunde zur Exploration. Die konnten sich wirklich den kompletten Raum anschauen und ja, konnten da einmal sich alles ganz genau merken, wo wie was ist und Erkundungsverhalten zeigen. Und haben dabei, wenn sie eben darauf geachtet haben, auch sehen können, dass nur einer von den zwei Tellern, auf denen Futter ausgelegt war, im Sichtfeld des Menschen stand. Also es war eine Person dort. Es gibt auch Bilder im Internet. Ich habe dir auch natürlich dann wieder in den Shownotes den Link für die Studie. Dann kannst du dir das auch selbst nochmal anschauen. Ja, es stand eben eine Person da so ein bisschen hinter einem Vorhang. Und einer der Teller war eben von dieser Person einzusehen und der andere Teller mit Futter, der ausgestellt war, nicht. Die Person, die stand da und hat Karotten geschnitten. Ja, und das ist ja ein sehr deutliches Geräusch, was so Karottenschneiden eben auch macht. Und ja, die Hunde konnten eben genau beobachten, wo befindet sich der Mensch, was macht der Mensch und aha, da sind die zwei Teller. Also in der Testphase war es dann aber so, dass der Mensch abwesend war, der eben da die Karotten geschnitten hat, aber dafür wurde an die Stelle ein akustisches Signal gestellt, das eben dieses Geräusch von Karottenschneiden wiedergab. Und dieses Geräusch haben ja die Hunde eben vorher, als der Mensch anwesend war, auch gehört und mit dem Menschen verknüpft. Es war eben auch noch so, dass die Menschen den Hunden vorher verboten haben, das Futter zu nehmen. Ja, und das Ergebnis ist eben wirklich, dass die meisten Hunde bevorzugten, den Teller oder vom Teller zu klauen, der eben außerhalb des Sichtfelds des Menschen lag. Und obwohl tatsächlich dieser Teller auch näher an der Person dran war, beziehungsweise an dem Geräusch, ja, also das Geräusch von dem Karottenschneiden wurde da ja eingespielt. Und ja, die Hunde, also man gerade bei 75%, da kann man wirklich sagen, dass die Hunde sehr, sehr bewusst diese Entscheidung gefällt haben und gesagt haben, ich gehe zu diesem Teller und der Teller, von dem aus ich den Menschen sehe, den nehme ich nicht zum Klauen. Und ja, es ist vermeintlich eben der sicherere Ort gewesen, weil sie das Geräusch gehört haben, davon ausging, der Mensch ist noch da, weil das Geräusch ja mit dem Mensch verknüpft war. Und deshalb sind sie lieber zu dem Teller gegangen, den der Mensch nicht sehen konnte. Und dann gab es natürlich noch eine Kontrollgruppe, ja. Und bei der Kontrollgruppe war es so, die haben nicht das Karottenschneiden-Geräusch eingespielt bekommen, sondern Straßenlärm. Und der war ja eben nicht verknüpft mit der Anwesenheit von Menschen. Und bei denen war es tatsächlich so, dass die nicht den Teller bevorzugten, der außer Sicht war, weil die halt davon ausgingen, oh ja, kein Mensch da, weil eben der Straßenlärm nicht mit der Anwesenheit von Menschen verknüpft wurde. Ja, jetzt fragt man sich natürlich, wie treffen Hunde diese Entscheidung? Haben sie so eine Form von Perspektivwechsel, also die Fähigkeit, sich in den Menschen hineinzuversetzen? Ja, wirklich so dieses, der Mensch kann mich von da sehen und von da nicht. Ja, oder handelt sich so rein instinktiv darum, dass er auch nach vorherigen Erfahrungen handelt? Ja, das ist natürlich durch die Studie nicht ganz klar zu sagen. Und das sagen die ForscherInnen auch abschließend. Da komme ich gleich noch zu. Also es gibt einmal so zwei Haupttheorien, die man da eigentlich nennen kann. Einmal die egozentrische Perspektive. Da erinnern sich die Hunde eben an Orte, von denen aus sie selbst den Menschen sehen können. Also dann schon wieder eher so dieses, ich sehe den Menschen von da und von da sehe ich den Menschen nicht. Und deshalb meiden sie das, weil sie eben gelernt haben, dass Menschen in Sichtweite reagieren. Ja, da hat eben wieder ja eine Erfahrung stattgefunden. Natürlich auch hier die Frage, wie war die Erfahrung? Ja, wie unterschiedlich ist dann die Erfahrung, die Hunde da sammeln, wenn sie auf Nahrungssuche unterwegs sind und dann eben merken, okay, ich habe das jetzt in Sicht des Menschen gemacht und der hat sofort reagiert. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass jeder, der mit einem Hund zusammenlebt, durchaus irgendwie da sagen kann, ja, da hat ein Hund Erfahrungen gesammelt, gerade wenn man einen sehr, sehr jungen Hund, einen Welpen zu sich geholt hat, der da ist das Natürlichste der Welt, dass die einfach auf Nahrungssuche gehen und da unterwegs sind und oh, da schnuppert's gut und dann stellen die sich mal an den Tisch oder an die Küchenzeile, wenn da was liegt und ja, da machen sie einfach Erfahrungen mit den Menschen, wenn die direkt anwesend sind. Und die zweite Theorie ist die allozentrische Perspektive. Die Hunde können sich in die Position des Menschen eben hineinversetzen, dieser Perspektivwechsel, und erkennen, dass der Mensch von einem bestimmten Punkt aus sehen kann, was passiert und was sie tun. Es gibt verschiedene Studien, das habe ich schon gesagt, das ist wirklich ein Thema, da gibt es einiges zu. Und ja, verschiedene Studien, die beide Erklärungsansätze stützen. Beispielsweise zeigt sich, dass Hunde seltener verbotene Nahrung stehlen, wenn der Bereich beleuchtet ist. Auch das finde ich echt interessant. Auch die Studie packe ich dir super gerne in die Shownotes und packe da den Link rein. Ja, was auch wieder darauf hindeutet, wenn man eben sagt, naja, wenn das nicht beleuchtet ist, so im Dunkeln, ja, da gehe ich dann mal stibitzen. Was eben auch wieder darauf hindeutet, dass sie die Sichtbarkeit ihrer Handlung einschätzen können. Ja, dass sie eben genau verknüpft haben. Jetzt bin ich sichtbar und jetzt nicht. Und ja, in einer anderen Studie bevorzugten Hunde ein Spielzeug zu bringen, das für den Menschen sichtbar war, obwohl beide für den Hund selbst sichtbar waren. Also es war dann so angelegt, dass eben zwei Spielzeuge ausgelegt wurden, beide für den Hund sichtbar, aber nur eines für den Menschen sichtbar. Und die Hunde haben eben das, was sichtbar ist, für den Menschen häufiger gebracht. Und das spricht eben auch wieder für so eine gewisse Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen, um eben auch sagen zu können, das sieht der Mensch und das sieht der Mensch nicht. Was bedeutet das jetzt für unseren Alltag? Also zum einen natürlich, was wir alle wissen und was ich auch immer wieder betone, Hunde lernen durch Erfahrungen, ganz klar, ist ja auch wichtig. Ne? Wenn sie mehrmals erwischt wurden, bleiben wir jetzt mal beim Ich bin diebisch, dann ja, während eben jemand hinschaut, sie bauen eine Schnittmenge und gucken ganz genau, was führt quasi zum Problem, zu ich kann meine diebische Handlung nicht fertig machen. Ja, es ist einmal so, während wir Menschen hinschauen, da werden die schnell lernen, hey, ich greife mal besser zu, wenn die Menschen nicht hinschauen. Oder eben auch, wenn sie glauben, unbeobachtet zu sein. Da habe ich auch eine Studie gefunden, da wurde eben auch mal getestet, so der Mensch guckt aufs Handy oder Mensch hält sich eine Zeitung vors Gesicht, ja, wo es eben so darum geht, wann meinen Hunde, dass wir abgelenkt sind und quasi gar nicht mitkriegen, was sie da machen. Ja, Erfolg macht Diebe, das ist natürlich auch was, ja, was es ganz wichtig ist für uns im Alltag, würde ich sagen. Hunde testen natürlich immer wieder, ob es dort etwas zu finden gibt. Auch da wirklich so sich nochmal klar zu machen, diese Ortsverknüpfung, die bei Hunden ja doch sehr ausgeprägt ist, dass sie dann natürlich immer wieder gucken, hey, da war ich erfolgreich und dann gehe ich doch wieder gucken, gibt es da diesmal auch was, liegt da auch wieder was, ja. Und auch das fällt natürlich in den Bereich, sie lernen durch Erfahrung, aber gerade auch innerhalb der Familie, das finde ich immer auch so interessant und das, ja, über all die Jahre in meiner Arbeit habe ich das auch immer wieder bestätigt bekommen, dass Hunde sehr genau wissen, bei welcher Person wie, wo, was. Ja, weil wir natürlich uns unterschiedlich verhalten unseren Hunden gegenüber und Hunde ganz genau wissen, ab wann ist welche Person abgelenkt und bei welcher Person sollte ich was wirklich auf gar keinen Fall machen. Das ist eben so das, wo ich sage, sie bilden Schnittmengen. Es ist Konditionierung. Ich habe eben gelernt, wenn, dann. Ja, und wenn diese Person in der Nähe ist, dann, was auch wieder stützt, das jetzt als Einschub, was auch wieder stützt, weshalb ich sage, dass mit direkter Bestrafung so Klassiker wie Schlüsselbund werfen oder ja Wasserpistole, all diese unsäglichen Schreckreize nutzen, überhaupt nicht sinnhaft ist, weil Hunde sehr genau wissen, okay, ist der Mensch da, guckt er mich an, ist er abgelenkt, ja, nein. Das sind eben so Sachen, wo ich sage, das vergeudet auf beiden Seiten einfach nur Nerven und macht es immer viel, viel schlimmer. Ja, Hunde sind Wegfinder, wie man immer mal wieder so schön sagt. Und das Verhalten ist einfach super natürlich. Es sichert Überleben, ja. Und auch da, wenn man wieder so den Blick dahin führt, wo haben Hunde und wie haben Hunde mit uns zusammengelebt? Ja, wie fing dieses der beste Freund des Menschen an? Und sie wurden ja auch früher als lebende Mülltonnen genutzt quasi. Und natürlich sollten sie da wegfinden und sollten fressen, was fressbar ist. Ja, und natürlich gibt es da dann auch so diese Ressourcenthematik. Das kennt man, wenn man mit Hunden mit Ressourcenthemen arbeitet, dass alleine schon dieses den Blick zuwenden oder dieses ich drehe mich frontal hin oder ich drehe mich ganz seitlich hin. Alleine die Körpersprache macht da extrem viel und eben auch dieses Lernen, auch die Spezies Mensch, ja, ist ein Ressourcenschwein und das sind wir extrem, ja. Und da ist sehr, sehr viel gemeinsames Lernen über eben den Alltag, dass Hunde ganz genau wissen, ich werde angeguckt, der Mensch kriegt das mit und oh Mann, die Tüte knistert. Ja, das sind ja so alles Sachen, die Hunde Stück für Stück lernen. Wer mit einem Meisterdieb gelebt hat oder zusammenlebt, der kann das wahrscheinlich sehr gut bestätigen, auf was wir da schon reagieren, ja, weil wir ja auch natürlich lernen und dann unsere Erfahrung damit reinspielt. Und eben sich da nochmal klar zu machen, hey, es ist wirklich das natürlichste Verhalten, weil wie überleben Hunde, die auf der Straße leben, die allein unterwegs sind, und eben sich auch nochmal klar zu machen, wie ist so diese Geschichte vom besten Freund des Menschen. Und ich finde das immer so wichtig, wenn wir über Verhalten sprechen, was wirklich sowas von natürlich ist und eben auch Überleben sichert, dass man sich wirklich auch nochmal ganz arg hinterfragt, welches Training gehe ich da jetzt an und wie reagiere ich da auch drauf? Und da auch die eigene Verantwortung wieder mit reinzubringen. Deshalb dieses, ja, Erfolg macht Diebe, der Hund ist dieses Orts verknüpft, er guckt dann da immer wieder. Und wenn wir wirklich nicht wollen, dass der Hund vom Tisch klaut, dass man sich dann nochmal klar macht, was kann ich da so im häuslichen Bereich auch ändern? Wie kann ich mit klareren Regeln den Hund auch unterstützen? Ja, dass dem Hund vielleicht auch wirklich klar ist, hey, du bekommst was ab, ja, aber immer nur im Napf und immer nur an dem Platz oder so. Und deshalb lohnt es sich mehr, dort zu warten, als rumzustöbern, wo finde ich etwas. Auch Management, extrem, ja, diese, wo liegt was rum? Ich weiß, das ist leicht gesagt, ich wohne selber mit Hund und Kind zusammen, und dann nochmal gucken, wie kann man mit Türgittern arbeiten? Ja, wo lasse ich was liegen? Wir haben uns dann irgendwann auch so innerfamiliär darauf geeinigt, anstatt immer wieder so dieses, oh, Küche, 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 ist da auch ja alles weggeräumt, dass man dann schnell im Gehen vielleicht sich nochmal angewöhnt, die Küchentür zu schließen. Oder man hat an der Küchentür ein Türgitter zum Beispiel. Ja, all das sind so Sachen, wo ich sage, dieses Management ist ganz, ganz wichtig. Und sich da auch von Anfang an, also gerade wenn du jetzt zuhörst und sagst, hey, ich bin am Überlegen oder bei mir ist gerade ganz frisch ein Hund eingezogen. Es lohnt sich so, so sehr, gerade in der Anfangszeit da extremes Management zu betreiben, ja, und wirklich saubere Regeln aufzubauen, weil dann dieses ich suche alles ab gar nicht in diesem Extrem vorkommt, wenn der Hund eben auch keinen Erfolg hatte und gar nicht die Wohnung mit, ich gehe hier ständig auf Essensschatzsuche, verknüpft hat. Also da wirklich gucken, dass man sich an die eigene Nase packt und die eigene Verantwortung auch wahrnimmt, wegräumt, Management betreibt, über Türgitter, über geschlossene Räume, wo lagere ich was, und eben auch nicht so gemeine Trainings macht. Da wissen wir mittlerweile, dass gerade auch sowas wie, ich nehme dir dann dauernd das Essen weg oder ich lass das Essen absichtlich stehen und ich bestrafe dich, wenn du dann da in die Nähe gehst. Das fördert massiv ressourcenverteidigendes Verhalten. Das heißt, wenn man solche Übungen macht und der Hund mit umherstehendem Essen ein hohes Erregungslevel verknüpft und Anspannung und auch Strafe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn sich da jemand oder ein anderes Tier oder eben ein Kind annähert, dass es dann vielleicht genau dieser eine Tropfen ist, der das Fass zum Überlaufen bringt, ist viel, viel wahrscheinlicher, als wenn man eben dem Hund beibringt, warnten lohnt sich. Und guck mal, ja, du siehst hier leckere Dinge und hast eben verknüpft, du bekommst dann auch was, aber meinetwegen auf dem Target oder da beim Hundekissen oder ritualisiert im Napf, dass dann der Napf im Fokus steht und nicht der Tisch, wo man dann guckt, oh Gott, da nähert sich jetzt jemand an. Ja, das hatte ich eben auch schon in Haushalten, wo dann eine Katze dazu kam. Ja, und gerade Hund und Katze sind wirklich die Klassiker, gleiche Ressourcen. Ja, die stehen quasi, wenn es draußen ums Überleben geht, direkt im Nahkampf, weil sie die gleichen Nahrungsquellen aufsuchen. Und sich das nochmal klar zu machen, dass wirklich so eine hohe Anspannung und eben auch die Erwartung von Strafen in der Nähe von rumstehendem Futter zu Problemen im sozialen Miteinander führen kann, finde ich ganz wichtig. Und eben auch das habe ich ganz oft, wenn es dann noch um Trennungsstress geht und ja, aber ich habe dem doch dann da was zu essen hingestellt und der hat das nicht genommen. Auch das, ja, oh Mann, ich hatte vergessen, ihm da eine ordentliche Freigabe zu geben. Der hat sich dann nicht getraut, den Kausnack da zu nehmen. wenn man sich da dann vorstellt, unter was für einer Anspannung der Hund da dann die ganze Zeit war. Also das kann wirklich einem quasi hier und da den Stock in die eigenen Fahrradspeichen werfen. Deshalb da wirklich sich nochmal klar werden, es ist ein absolut natürliches Verhalten. Es sichert Überleben, dieses Finden, Suchen, Wegfinden, diebisch sein. Es ist völlig normal bei Hunden. Was ist eben mein eigenes Zutun? Wie kann ich dem Hund beibringen, dass Abwarten sich lohnt und dass die Dinge, die auf dem Tisch sind, nicht für ihn sind, nicht für Hunde gedacht sind? Also da wirklich ganz, ganz ordentlich und ritualisiert drangehen. Gerade im Mehrhundehaushalt, wir haben das damals so gemacht, als unser Kind noch so in diesem Alter war, wo Essen ausprobiert und runtergeworfen wurde, dass dann ein Türgitter dazu war, dass dann nicht irgendwie unterm Tisch quasi ein Kampf zwischen drei Hunden stattfindet und am besten dann noch mit Katze dazwischen, ja. Also Rituale und eben Management, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema dabei. Zurück zu der Studie aus Wien. Also die Studien zeigen so grundsätzlich mal, dass Hunde erstaunlich gut darin sind, ihre Umgebung zu beobachten und auch aus Erfahrungen zu lernen. Ich denke, das ist jetzt nichts Neues, dass wir wissen, wie gut Hunde Schnittmengen basteln und eben auch die kleinsten Dinge mit einbeziehen. Ja, schon alleine, wenn wir uns so im sozialen Miteinander angucken, welche feinen Körpersignale unsere Hunde von uns einschätzen können, wo sie dann eben wissen, das bedeutet das und jetzt gehen wir Gassi, wo man sich denkt, ich bin doch jetzt aber schon 5-mal durch den Flur gelaufen. Ja, also diese feinen Dinge, natürlich beobachten sie die Umgebung auch sehr, sehr gut und sehr genau. Auch das ist was, was Hunde einfach auch auszeichnet und ja auch wieder Thema Überleben sichern ihnen zugutekommt, egal wo sie auf der Welt leben. Ja, ob sie wirklich verstehen, was wir sehen können, jetzt aus dem Beispiel und dem Versuch da aus Wien, ob es so ist, dass sie wirklich sagen, der Mensch sieht von dort den Teller oder eben nur nach einer erlernten Strategie handeln, das kann nicht abschließend geklärt sein durch so einen Versuch. Und ja, da müssen einfach weitere gut kontrollierte Experimente gemacht werden, um wirklich auch herauszufinden, welche kognitiven Strategien Hunde dabei wirklich nutzen. Und das haben eben die ForscherInnen da in Wien auch selber gesagt am Ende der Studie. Ja, also das haben sie eben auch mitgegeben, dass man daraus jetzt nicht einfach mal sagen kann, so, wir haben den Beweis erstellt. Die Hunde können ganz genau sagen, was wir Menschen gerade beobachten und was in unserem Sichtfeld liegt. Was wir definitiv sagen können, ist, Hunde sind extrem clevere Opportunisten, die genau einschätzen können, wann sich eine Gelegenheit zum Klauen bietet und wann sie es besser lassen sollten und eben auch so dieses Feine, mit welcher Person im Raum und was macht die Person. Die können da immer, immer mehr Feinheiten lesen und in der Schnittmenge ist immer mehr, damit sie genau wissen, wann, wie, was. Auch das zeigt wieder, finde ich, um da jetzt nochmal so einen Bogen auch ins allgemeine Training mit Hund zu bringen. Wenn ich jetzt mir das Thema zum Beispiel Jagen anschaue, ja, wenn ich damit Hemmen und Verboten arbeite, ist ja grundsätzlich dieses, ich möchte jagen gehen und der Reiz, der da ist, ist ja dadurch nicht verändert oder weg. Und das zeigt es auch immer wieder, dass Leute dann sagen, ja, früher, da hat er so in den Wald geschnuppert, da ist er dann am Wald stehen geblieben, da hat er dann vielleicht sogar richtig vorgestanden oder er hat sich so und so verraten und ich habe ihm das dann immer verboten. Und irgendwann zeigen die Hunde all diese Vorboten nicht mehr, weil sie eben gelernt haben, wenn ich das mache, dann. Und dann kriege ich eben erzählt, hey, das ist mittlerweile wirklich so, der läuft einen Schritt hinter mir und ich weiß genau, der Hund war gerade noch da und dann drehe ich mich um und dann ist der verschwunden. Ohne jegliche feinste Anzeichen ist der auf einmal jagen gegangen. Weil die Hunde gelernt haben durch Erfahrung, wenn ich diese ganzen Signale zeige, habe ich keine Chance. Das heißt, es verändert nichts daran am Reiz, ich möchte jagen gehen. Ja, wenn man den Hund für seine Anzeichen, für seine Körpersprache bestraft. Da ja, bleibe ich bei dem Beispiel, was ich vorhin gesagt habe. Es ist sich einen Stock in die eigenen Fahrradspeichen werfen. Ja, mich würde natürlich total interessieren, was sind so eure Erfahrungen mit den diebischen Hunden? Und ja, schreibt mir wirklich super gerne mal so eure Geschichten, auch gerne dann unter das Posting oder schreibt mir eine E-Mail oder antwortet auf meinen Newsletter. Ich freue mich da immer, wenn ich auch was von euch höre und gerade beim Podcast es nicht so bei dieser einseitigen Info bleibt, die dann von mir kommt, sondern wenn auch was zurückkommt. Ja, ich freue mich auf eure Geschichten von euren diebischen Mitbewohnern. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!